Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir befinden uns im Jahr 701 vor Christus. Der assyrische König steht kurz vor Jerusalem. Die Städte und Dörfer auf dem Weg haben seine Truppen bereits erobert und zerstört. Die Felder sind abgebrannt, die Häuser verlassen. Von Wäldern, Weinbergen und Obstgärten ragen nur noch einzelne Stümpfe in den Himmel. Wer noch lebt, versteckt sich, denn die Wege sind unsicher. Die umherziehenden Truppen lauern überall. Nur die Stadt Jerusalem steht noch, umlagert von einem gewaltigen Heer, angeführt von einem selbstgefälligen Herrscher, der den Gott Israels verspottet. In diese Situation hinein, die beschrieben wird in Jesaja 36 und 37, lest mal nach, da sagt Gott durch den Propheten das, was in unserem heutigen Predigtext steht. Wie angekündigt, habe ich getauscht mit meiner Frau. Also heute Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein, kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen, nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihren Haupte sein. Freude und Wonne wird sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Amen. Das Bild, das Jesaja den Israeliten damals vor Augen malt, es ist ein vollkommen anderes Bild als das Bild, was die Leute menschlich sehen. Dieses Bild der bedrohten Stadt Jerusalem, das bereits zerstörte Land. Demgegenüber setzt Jesaja ein Hoffnungsbild. Man kann fragen, welches Bild stimmt? Die Realität oder die Hoffnung? Man könnte so ähnlich heute auch fragen. Wenn wir in unsere Welt schauen, dann sieht es auch nicht gerade besonders hoffnungsvoll aus. Wie geht es weiter in der Ukraine? Wie geht es weiter im Nahen Osten? Menschlich gesehen sehen wir keine Lösung. Und auch in Deutschland kommt das Land nicht zur Ruhe. Wir hatten jetzt diesen schrecklichen Anschlag in Magdeburg. Und da gibt es keine einfachen Lösungen. Aber auch uns malt Gott durch Jesaja heute dieses Hoffnungsbild vor Augen. Er möchte uns Mut machen, trotzdem hoffnungsvoll zu leben. Gerade in einer herausfordernden Zeit. Schauen wir uns das an unter der Überschrift Hoffnungsvoll leben. Und ich habe zu dieser Überschrift zwei Punkte aus unserem Text. Der erste, warum wir hoffnungsvoll leben können. Warum? Worauf hoffen Sie? Worauf hoffst du? Die meisten unserer Hoffnungen haben wahrscheinlich eher so mit unserem kleinen Alltag zu tun, unserem persönlichen Leben. Der eine hofft, dass die Schmerzen im Rücken ein bisschen besser werden oder im Knie. Der zweite hofft, dass er die Arbeit im Beruf, im Haushalt oder in der Schule oder wo auch immer einigermaßen hinkriegt, dass die Arbeiten jetzt noch von Ferien geschrieben wurden, so einigermaßen was sind. Der dritte hofft, dass es keinen Stress in der Familie gibt, dass es zum Weihnachten zum Beispiel keinen Streit gibt, so wie in den letzten Jahren vielleicht. Ja, das sind gute Hoffnungen. Und wenn du diese Hoffnung hast, dann wünsche ich dir auch, dass sie in Erfüllung geht. Und wie sind die Hoffnungen dazu in unserem Text? Dieses Hoffnungsbild, das Jesaja uns hier zeigt, es ist noch viel umfassender. Da heißt es zum Beispiel in Versen 5 bis 7, die Augen der Blinden werden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet, die Lahmen springen wie ein Hirsch. Die Stummen können wieder reden und es gibt genug Wasser in der Wüste. Und das, was wir lesen, das geht noch viel weiter als die Hoffnung unseres Alltags. Gott, er wird nicht nur so ein paar kosmetische Veränderungen vornehmen, so nach dem Motto, okay, es wird ein bisschen besser, du kommst ein bisschen besser durch alle Probleme, sondern er wird wirklich alles neu machen. Und Jesus, er ist die Antwort auf diese Hoffnungsvorhersagen. Er hat nämlich genau das getan, was hier bei Jesaja steht. Er hat Blinde, Taube, Lahme und Stumme geheilt. Und das ist ein ganz kräftiges Zeichen, das Gott setzt und sagt, ja, das wird passieren. Ein Hoffnungszeichen. Das Zeichen ist noch nicht die vollkommene Veränderung. Es gibt ja immer noch Probleme in unserer Welt. Aber durch Jesus ist klar, die Veränderung kommt. Ich nehme mal so ein kleines Beispiel, ich gebe zu, ein sehr läppisches Beispiel, aber nur um sich das mal so klar zu machen, was das bedeutet. Ich war vor kurzem auf einer Landstraße unterwegs und es war ein bisschen nervig, denn vor mir fuhr ein Traktor, also Entschuldigung an alle Traktorfahrer. Das kann schon eine ganz schöne Geduldsprobe sein, wenn da so ein Traktor vor dir fährt. Aber dann kam das erlösende Zeichen. Der Traktor blinkt. Und wenn der Traktor blinkt, dann weiß ich, der biegt demnächst ab. Natürlich in dem Moment, wo er geblinkt hat, fuhr er immer noch vor mir. Es ging immer noch langsam vorwärts, aber ich wusste, ja, okay, nicht mehr lange, bald kann ich wieder fahren. Und so könnte man ein bisschen übertragen sagen, Weihnachten ist sozusagen der blinkende Traktor. Ein Zeichen, ja, die Erlösung kommt. Gott wird alles neu machen. Sozusagen freie Fahrt für dein Leben. Und er lädt uns ein, bei dieser Hoffnung nicht zu klein zu denken, sondern Gott macht wirklich alles neu. Greifen wir nochmal die Probleme, die Beispiele von eben auf. Also die Schmerzen im Rücken oder im Knie, die werden nicht nur etwas besser, sondern es wird überhaupt keine Schmerzen mehr geben. Das gibt's gar nicht mehr. Der Stress bei der Arbeit, im Haushalt, in der Schule, er wird nicht nur erträglich sein, es wird überhaupt keine stressige Arbeit mehr geben. Und die Probleme in der Familie werden nicht nur weniger werden, es wird überhaupt keinen Streit, keine Auseinandersetzung, keinen Krieg, keine Anschläge, all das wird es nicht mehr geben. Gott ist nicht geizig, er möchte uns umfassend beschenken und eine ganz große Hoffnung schenken. Die Advents- und Weihnachtstage sind eine Zeit unheimlicher Sehnsucht. Viele sehnen sich zurück nach glücklichen Kindertagen. Viele sehnen sich nach einer friedlichen Welt. Und die meisten denken vielleicht, ja, ist ja gut und schön, so eine Sehnsucht. Aber als realistisch denkender Mensch wissen wir, ja, das kann ja eigentlich nicht sein. Man kann ja nicht einfach wieder Kind werden. Und eine friedliche Welt, leider, wird es auch nicht geben. Gott sagt uns heute Morgen, du brauchst deine Sehnsucht nicht zu begraben. Es gibt mehr als den angeblichen Realismus. Ich werde tatsächlich einmal alles neu machen, sagt er. Dann wirst du dich wieder richtig freuen können. Wenn du jetzt mit Jesus lebst, bist du ein Kind Gottes und du wirst dich wieder freuen wie ein Kind unter dem Weihnachtsbaum. Deine Augen werden strahlen wie Kinderaugen im Kerzenlicht. Und du wirst erleben, es wird wirklich Frieden. Frieden im Herzen, aber auch Frieden in der Welt. Für Gott ist das keine Utopie. Für Gott ist das sein Plan für diese Welt. Was für eine Hoffnung, die er uns heute gibt. Mancher ist in diesen Tagen besonders traurig. Vielleicht sind da traurige Gedanken an einen Menschen, der verstorben ist. Oder eine Ehe ist in die Brüche gegangen. Ein Traum vom Glück ist zerplatzt. Und mancher sagt, jetzt das erste Mal Weihnachten ohne sie oder ihn. Oder auch schon vor Jahren und immer wieder zu Weihnachten wird es mir so schmerzlich bewusst, dass er oder sie mir fehlt. Gerade in diesen Tagen vor Weihnachten, da sind Menschen besonders gefühlvoll. Gefühle können was sehr Schönes sein. Aber auch umso schmerzhafter, dann wenn wir gerade Schweres erleben. Und gerade dann möchte Gott Ihnen und dir zusagen, es gibt Hoffnung. Du kannst hoffnungsvoll leben. Die Hoffnung, die Gott schenkt, ist stärker als alle traurigen Gedanken und Gefühle. Sie kann Mut machen. Es ist eine Hoffnung, die durch nichts und niemand zerstört werden kann. Eine Hoffnung, die trägt, auch in traurigen Momenten, gerade auch in den Weihnachtstagen. Manchen kommt das vielleicht vor wie ein Märchen aus Tausend einer Nacht. Zu schön, um wahr zu sein. Eben nur ein Märchen. Das kann es doch gar nicht geben, eine Welt ohne Probleme. Menschlich gesehen ist das richtig. Und wenn wir menschlich versuchen, diese Welt zu schaffen, können wir nur scheitern. Alle Weltverbesserungsideologien haben sie als falsch herausgestellt. Im Gegenteil, sie führten zu noch mehr Gewalt und Blutvergießen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit waren die Stichworte der Französischen Revolution. Dann kam die Schreckensherrschaft und das Reich Napoleons, das viele Kriege und Tote mit sich brachte. Hitler wollte, dass die Welt am deutschen Wesen genesen sollte. Das Ergebnis ein schrecklicher Krieg, Millionen von Toten und 40 Jahre ein geteiltes Deutschland. Der Kommunismus möchte, dass allen Menschen alles gehört. Das Ergebnis stalinistische Vernichtungslager und Todesschüsse an der Mauer. Menschliche Utopien von einer Welt ohne Probleme führen fast immer an eine Katastrophe. Und auch im persönlichen Bereich können wir Veränderungen nicht erzwingen. Wer einen anderen zwingen will, irgendwas Bestimmtes zu tun, wird oft genau das Gegenteil bewirken. Wer seine Kinder genauso formen will, wie er sich das vorstellt, wird eine herbe Enttäuschung erleben. Und wir können uns auch nicht einfach ein einfaches Leben machen. Wir können nicht bei der Arbeit sagen, okay, ich mache mir keinen Stress, lass die Arbeit liegen, da beschweren sich die Kollegen, die es mitmachen müssen. Der Traum von einem menschlich gemachten, angenehmen Leben auf dieser Welt ist eine Utopie. Und ohne Gott eine sogar sehr gefährliche Utopie. Und es ist gut, dass wir uns auch das zu Weihnachten bewusst machen, dass wir nicht falschen Utopien nachlaufen. Aber Gott kann mehr als Menschen. Er verspricht es uns heute durch Jesaja. Er ist eben Gott, er ist nicht nur ein Mensch. Er kann wirklich alles neu machen. Und eines Tages wird es Wirklichkeit werden, das, was Jesaja uns hier zeigt. Jesus kommt wieder. Advent heißt nicht nur, dass wir daran denken, dass Jesus damals gekommen ist. Advent heißt auch, er kommt wieder. Er schafft eine neue Welt. Und das ist keine Utopie, kein Märchen. Eine ganz reale Hoffnung. Eine begründete Hoffnung. Und diese Hoffnung ist stärker als alle Widerstände. In so einem Text steht in Vers 4, er kommt zur Rache. Das ist für manchen schwer verständlich. Wie passt das denn zu so einem positiven Bild, die Rache? Natürlich ist Gott jetzt nicht der große Sadist im Himmel, der Freude daran hätte, jemanden zu verdammen oder sich an jemandem zu rächen. Aber es heißt, Gott wird einmal alles Böse wegnehmen. Er wird helfen. Und wenn man sich vorstellt, wie die Israeliten da in Jerusalem saßen, bedroht durch das Heer der Assyrer, dann war klar, dass das für sie etwas Positives war, dass Gott auch die Feinde vernichtet. Ja, Gott wird einmal alles Böse vernichten. Er wird Gericht halten. Manche sagen, ach Gericht, das ist sowas Negatives, Mittelalterliches, passt nicht zum Gott der Liebe. Da frage ich zurück, möchtest du das? Eine Welt, wo es kein Gericht geben wird? Möchtest du, dass die Kriegstreiber, die Leute unterdrücken, die sich um Gott einen feuchten Kehricht scheren und andere Menschen misshandeln, möchtest du, dass die einfach so ungeschoren davonkommen und sagen, ja, ist halt passiert? Oder vielleicht noch weitermachen dann in Gottes Welt? Nein, Gott wird richten, das ist eine positive Nachricht. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass die Welt neu werden kann. Aller Egoismus, alle Machtgier, alle Gewalt, alles das wird Gott wegnehmen. Er wird die Welt sozusagen zurechtrichten. Es wird nichts mehr geben, was einem guten Leben im Wege steht. Noch nicht einmal Dummheit und wilde Tiere, wie wir in Vers 8 und 9 lesen. Wir können hoffen darauf. Überlege du. Was macht es dir gerade schwer, Hoffnung zu haben? Wo gibt es Widerstände in deinem Leben? Was macht dir Sorge, Ängste? Sind es Menschen, mit denen du Probleme hast, die dich vielleicht unterdrücken? Ist es eine Krankheit? Ist es Sorge, wie es weitergeht im Leben oder in der Welt? Gott wird richten. Gott kommt zur Rache. Das heißt, er wird das, was dir jetzt Sorge macht, wovor du dich ängstigst, das wird er wegnehmen. Man kann das vergleichen mit der Angst vor wilden Tieren, von denen wir in unserem Text lesen. Man könnte sagen, wenn irgendwelche Widerstände da sind, irgendwas mir Angst macht, dann ist das sozusagen wie ein wildes Tier, was sozusagen vor meinem Herzen sitzt und sagt, ich mach dich fertig. Und das wird es nicht mehr geben. Gott ist stärker als alle Widerstände und darum können wir trotzdem, trotz allem, hoffnungsvoll leben. Ein zweites. Wir hatten, warum wir hoffnungsvoll leben können, jetzt, wie wir hoffnungsvoll leben können. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. So steht es Vers 3 und Vers 4 dann. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost. Man könnte das auch frei übersetzen und sagen, lasst euch neu anstecken mit Hoffnung. Lasst euch Kraft schenken von Gott. Auch wenn ihr müde seid, auch wenn du den Eindruck hast, der Boden wird mir unter den Füßen weggezogen. Gott möchte dir heute Morgen sagen, ich kann dir Hoffnung schenken. Diese Hoffnung können wir uns nicht selbst geben. Das ist viel mehr als manchmal heißt Kraft des positiven Denkens oder irgendwas. Es ist eine Hoffnung von Gott. Es ist ein Hoffnungsbild von Gott. Wir sehen so viele Bilder den lieben langen Tag. Bilder im Fernsehen, Bilder im Internet, Bilder in der Zeitung. Und Bilder, die wir uns selbst innerlich machen. Vielleicht auch negative Bilder, dass wir uns immer ausmalen. Oh, was kann da noch passieren? Was kann da noch passieren? Was ist, wenn das und wenn das und wenn das? Und Gott lädt uns ein, schau nicht nur auf die negativen Bilder. Schau zuerst auf das positive Bild. Schau auf das Bild Gottes. Schau auf seine Hoffnung. Und freu dich bewusst auf das, was er tun wird. So wie wir es auch im Wochenspruch gehört haben. Freut euch, der Herr ist nah. Und das kann gerade zu Weihnachten eine Hilfe sein. Weihnachten kann sozusagen eine Übung sein, dass wir sagen, wir wollen uns konzentrieren auf das, was Gott tut. Dass er in diese Welt gekommen ist, dass er auch zu dir kommt in dein Leben. Und dass das eben nicht nur für jetzt gilt, sondern auch ein Hoffnungszeichen ist für die Zukunft. Konzentrieren wir uns neu darauf, auch jetzt in den Tagen vor Weihnachten. Denken wir nicht nur dran, ja, was müssen wir noch alles machen, dass es irgendwie alles gemacht ist dann zu Weihnachten, wir sagen, ha, alles geschafft, sondern konzentrieren wir uns darauf, auf Jesus zu schauen. Mancher denkt vielleicht, liebt er mich denn wirklich, wo es so schwer ist in meinem Leben? Und dann hören wir von dieser neuen Welt, passe ich eigentlich da rein? Steht ja auch in unserem Text hier, Vers 8, kein Unreiner darf ihn, also den Weg Gottes, der es dann geben wird, keiner darf ihn betreten, kein Unreiner. Sind wir rein? Was heißt eigentlich rein? Rein heißt, dass wir nicht verdreckt sind durch die Schuld, durch die Sünde. Rein heißt, dass wir uns nicht mit Dingen beschäftigen, die Gott nicht gefallen, dass wir uns an seinem Wort orientieren, dass wir nach seinem Willen leben. Bist du rein? Letztlich ist keiner von uns rein. Die Reinheit können wir uns letztlich nur von Jesus schenken lassen. In 1. Johannes 1, Vers 7, da heißt es, das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und so kann Gott dich und sie reinigen, jetzt in diesen Tagen vor Weihnachten. Also reinigt nicht nur das Haus oder die Wohnung, sondern lasst euch reinigen von Jesus. Vertraut euch ihm neu an. Wie wäre es, jetzt gerade vor Weihnachten noch einmal zu beten, Herr, ich bringe dir alles, was nicht in Ordnung gewesen ist in der letzten Zeit, in meinem Leben. Du weißt das, verzeih mir. Wir werden auch gleich vor dem Abendmahl die Gelegenheit dazu haben, unsere Schuld zu bekennen. Und dann darfst du darauf vertrauen, Jesus nimmt das weg. Und dann kannst du frei nach vorne schauen und hoffnungsvoll leben. Ein Interessant ist hier, dass hier auch die Hände und die Knie gestärkt werden. Das zeigt uns ein Doppeltes. Zum einen, die Hoffnung, die Gott schenkt, die kann sich schon jetzt bis ins Körperliche hinein auswirken. Ja, Körper, Seele und Geist sind eine Einheit. Das weiß auch die Medizin. Wo ein Mensch neue Hoffnung bekommt, bekommt er auch körperlich neue Kraft. Bitte nicht missverstehen, das heißt nicht, dass alle Christen immer gesund sind und nicht krank werden können. Klar, müssen wir auch durch. Man wird nicht automatisch gesund. Aber doch, es kann sich etwas verändern. Wer Hoffnung hat, mobilisiert oft noch Kräfte, die er sonst nicht hätte. Man hat mal Leute befragt, die in Konzentrationslagern saßen, die überlebt haben. Was hat ihnen die Kraft gegeben zu überleben? Und es war oft die Hoffnung, die sie hatten. Wer sich und die Welt aufgegeben hat, der hat viel weniger auch körperliche Kraft gehabt und eben nicht überlebt. Also auch eine gute Nachricht für die, die körperliche Probleme haben. Eine Hoffnung kann etwas verändern, auch an dieser Stelle. Und noch etwas, was wir hier sehen. Wenn wir Hände und Knie stärken sollen, heißt das auch, pack an, setz dich ein. Man könnte das, was ich sagte über die Hoffnung, die Gott schenkt, nicht, dass wir das menschlich nicht schaffen mit der Welt, mit der guten Welt, das könnte man missverstehen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir können eh nichts machen, lass Gott machen, wir sitzen hier und drehen Däumchen. Das kann es ja auch nicht sein. Gott möchte ja, dass wir schon jetzt in dieser Welt wirken, dass wir Menschen sind, die anpacken, die Hände, von denen wir hier lesen, und die Knie, die können ein Bild sein für das Gebet. Warum nicht auch im Knien beten? Ein Zeichen der Demut, dass ich mich ganz von Gott abhängig mache. Und das Gebet ist die erste und wichtigste Aufgabe von Christen. Zum Beispiel auch beten für Regierungen, für Politiker. Wir, nochmal, können die vollkommene Welt nicht schaffen. Das kann nur der Herr. Aber wir können jetzt schon Zeichen setzen für diese neue Welt. Und wir können die Hoffnung, die Gott schenkt, weitergeben. Sagt den verzerrten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, steht hier. Das heißt, dass wir auch anderen Mut machen, dass wir gerade auch in diesen Tagen vor Weihnachten oder auch in den Weihnachtstagen, dass wir anderen Mut machen, auch an Jesus zu glauben, ihnen erzählen von dieser Hoffnung. Und gerade auch denen, die es schwer haben. Vielleicht kurz vor Weihnachten, morgens noch einen Tag, nochmal einen Besuch machen bei jemandem, der gerade wenig Hoffnung hat. Vielleicht irgendwo eine Karte einwerfen. Das macht Mut, das macht Hoffnung. Eine kleine Geschichte von jemandem, der Hoffnung geschenkt hat. Ein älterer Mann in Frankreich. Seine Frau ist verstorben, dann auch sein einziger Sohn. Wofür soll er jetzt noch leben? Er lässt seinen Bauernhof in einer fruchtbaren Ebene zurück. Nur 50 Schafe nimmt er mit. Er zieht in eine trostlose Gegend in den Cevennen, fast eine Wüstenlandschaft. Dort kann er vielleicht vergessen. Weit verstreut liegen 5 Dörfer mit zerfallenen Häusern. Die Menschen streiten sich, viele ziehen weg. Er erkennt, diese Landschaft wird ganz absterben, wenn hier keine Bäume wachsen. Er besorgt sich Säcke mit Eicheln, die kleinen sortiert er aus, die guten, kräftigen Eicheln legt er in Eimer mit Wasser, damit sie richtig sich vollsaugen. Dann zieht er los. Auf seiner Wanderung mit den Schafen stößt er hier und da seinen Hirtenstab in die Erde und legt eine Eichel hinein. Nach 3 Jahren hat er auf diese Weise 100.000 Eicheln gesetzt. Er hofft, dass 10.000 treiben. Und er hofft, dass Gott ihm noch ein paar Jahre schenkt, damit er so weitermachen kann. Als er im Jahr 1947 im Alter von 89 Jahren stirbt, hat er einen der schönsten Wälder Frankreichs geschaffen. Und sonst? Die Wurzeln halten jetzt den Regen fest. In den Bächen fließt wieder Wasser. Es können wieder Weiden, Wiesen, Blumen wachsen. Die Vögel kommen zurück. Selbst in den Dörfern verändert sich alles. Die Häuser werden neu aufgebaut und angestrichen. Alle haben wieder Lust am Leben, freuen sich, feiern Feste. Keiner weiß, wem sie das zu verdanken haben, wer die Luft, die ganze Atmosphäre verändert hat. Aber der Same ist aufgegangen. Überlegt, wo könnt ihr Samen der Hoffnung sehen, auch jetzt vor Weihnachten und in den Weihnachtstagen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir vor Weihnachten? Schaust du hoffnungsvoll in die Zukunft? Gott möchte dir heute Morgen Mut und Hoffnung schenken. Öffne dich für ihn, öffne dich für sein Hoffnungsbild. Dann kannst du hoffnungsvoll leben. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du größer bist als alles, was uns belastet. Danke, dass du uns auch dann noch Hoffnung schenken kannst, wenn es menschlich gesehen nichts mehr zu hoffen gibt. Hilf, dass wir das in diesen Tagen vor Weihnachten neu entdecken. Amen.
Himmlischer Vater Jesus Christus, du Heiliger Geist, ich schäme mich für uns alle, für die Welt, was wir und wie wir mit dieser Welt umgehen, die du uns anvertraut hast, Herr. Was musst du traurig und betroffen sein über unser Verhalten, was ich so erlebe, was wir so sehen. Wir bekämpfen uns, wir streiten miteinander, jeder ist auf sich bedacht. Wir gehen an hilflosen Menschen einfach vorbei, alles entgegen deinem Wort. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns vergibst, dass du so gnädig bist, dass wir uns jetzt hier versammeln dürfen und dass wir das dir alles bekennen durften, dass jeder von uns seine Schuld vor dir bekennen darf. Und ich danke dir dafür, dass du auch hier Menschen ansprichst, die dich noch nicht kennen, da ihr Leben noch nicht übergeben haben und dass du sie rufst. Ich danke dir dafür, dass du so viel Erbarmen und so viel Liebe für uns hast und dass du vor allen Dingen mit uns jeden Tag lebst, uns jeden Tag zeigst, wie wir das Leben mit dir gemeinsam leben sollen, uns zeigst, wie wir die Welt sehen sollen, was wir sagen, was wir fühlen und was wir denken sollen, damit es uns gut geht. Ich sage dir Dank dafür, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, Jesus Christus, der uns vorgelebt hat, wie wir an deiner Hand leben können und dürfen. Herr, und ich möchte dich bitten für die Welt, für die Menschen in der Welt, für uns, dass wir dem Frieden nachjagen und nicht dem Krieg. Dass wir erkennen, dass Gerechtigkeit in dir zu finden ist und nicht in Waffen. Und nicht in Beschimpfungen. Herr, ich bitte dich darum, dass wir aufeinander zugehen, dass wir das können und dass wir nicht äußerliche Dinge als Maßstab für aufeinander zugehen festlegen. Dass wir dem Glauben nachjagen, an deiner Hand gehen. Herr, hab du Dank dafür, dass wir das alles sagen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du uns stärkst und kräftigst, auch für die nächsten Tage, dass du uns dein Wort zeigst, dass wir ganz tolle Gefühle haben, wenn wir uns an Heiligabend zusammensetzen, wenn wir dein Wort hören, wenn wir erleben, wie du zu uns sprechen willst und uns klar machst, dass dein Sohn geboren worden ist, dass wir daran denken dürfen. Herr, hab du Dank dafür, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Und ich bitte dich darum, schenk du, dass das vielen, vielen, vielen Menschen in der Welt, die dich nicht kennen, klar wird, dass du dein Kind und deinen Sohn geboren hast, für uns, für ewiges Leben. Ich danke dir von ganzem Herzen und befehle uns mit Seele, Geist und Leib an. Amen.
Nun geht in diesen vierten Advent und in die Tage vor Weihnachten mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.